so viele Gesichter, ein paar, die ich noch nicht so gut kenne und viele auch, die ich gut kenne. Ich freue mich, dass wir auch in dieser Sommerzeit hier Gottesdienst feiern können, dass wir ja von ihm lernen können für unser Leben und bin gespannt, was Jesus auch mit der Predigt anstellt. Meine Predigt, es geht auf so einen kleinen Wunsch zurück oder eine Inspiration von Viola, wo ich dachte, ja, da gehe ich mal weiter. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Durch Angst und Krisen im Glauben wachsen. Denn mit Ängsten und Sorgen haben wir alle hin und wieder zu tun. Manches kriegt man mit voneinander, anderes behält man eher für sich und teilt es nicht so gerne. Manch einer hat vielleicht gerade mit Krankheit zu kämpfen. Annegret ist auch gerade zu Hause, die hatte eine Wurzelbehandlung. Ein anderer sorgt sich vielleicht wegen Finanzen oder auch der Beziehung mit anderen Menschen, wo eben ja was nicht im Lot ist oder wo es eben nicht ganz harmonisch ist, wo es sich erst wieder fügen muss. Ängste und Sorgen sind eine Realität, die gehören zu unserem Leben dazu und da sind wir als Christen nicht anders als alle anderen. Aber wie oft verpassen wir gerade eben auch Menschen, die an Jesus Christus glauben, die Gelegenheit, aus einer Krise heraus zu wachsen, diese Krise als Chance zu nehmen, Gott mit ins Boot zu holen. Das Spannende ist nämlich, dass Gott gerade auch in Schwierigkeiten in unserem Leben, dass er das nutzen kann, damit er ja mal richtig Aufmerksamkeit von uns bekommt, dass wir mal merken, oh, so geht's nicht weiter. Anhand von drei Angstsituationen aus der Bibel möchte ich heute mit euch fragen, wie wir besser mit Angst umgehen können, wie wir daran reifen können in unserer Beziehung zu Gott. Erster Punkt, worauf sehe ich? Zweiter Punkt, was treibt dich an? Dritter Punkt, stecke ich andere mit Glauben oder mit Unglauben an? Und bevor wir diese drei Texte ein bisschen angucken, noch ein Vorwort. Angst ist also wirklich etwas ganz Normales. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Punkt. Aber ich habe die Welt überwunden. Ihr seid also nicht allein. Aber Angst ist erstmal etwas Normales, denn menschliches Leben ist nun mal zerbrechlich. Wer ohne Angst in eine Flamme reinfasst, in einen Korb voller Schlangen, in einen Stromkasten, der merkt, dass manchmal im Leben Vorsicht angebracht ist, um zu überleben. Wir leben hier noch nicht in Gottes neuer Welt, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wir leben in einer gefallenen Welt, in einer sündigen Welt, wo Krieg und Mord und Totschlag herrscht, bis in die Familien und Beziehungen hinein. Aber gerade in diesem herausfordernden Umfeld, da lädt Gott uns ein und sagt, hier, seid nicht traurig, ihr seid nicht allein, ihr könnt mir vertrauen. Und die erste Angstgeschichte, die wird uns in den ersten drei Evangelien berichtet und ich lese die Version aus Lukas 8, Abvers 22. Hab's auch noch als Bild mitgebracht. Und es begab sich an einem der Tage, dass Jesus in ein Boot stieg mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser auch der Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Die Sturmstillung, die erste Frage, worauf sehe ich? Wenn man so in so einer Situation ist, dann sieht man erstmal auf die Wellen. Wenn man Angst hat, wenn man das Konto blinkt, wenn die Gesundheit gerade schlecht ist, dann guckt man auf diese Dinge, die so dicht und bedrohlich an mich rankommen. Nüchtern stellt Lukas hier zwei Dinge fest. Jesus war mit im Boot Und zweitens, die Jünger, die haben nicht sich einen Sturm eingebildet. Das waren keine Angsthasen, das war wirklich ein lebensgefährlicher Sturm. Die hätten dort sterben können und ohne Jesus wären sie es wohl auch. Hier lesen wir von Windwirbeln, also so richtig so Windhosen, die alles durchwirbeln. Überfallende Wellen, die über Bord schlagen, große Gefahr. Und die Jünger, die sind ja selber Fischer gewesen, die wussten, man kann dabei draufgehen. Da gab es Regeln, an die man sich zu halten hat. Bei Schlechtwetter muss man an Land. Der Sturm war keine Kleinigkeit, die Gott zugelassen hat im Leben von Menschen, die Jesus bei sich haben. Und das ist auch keine Kleinigkeit, wenn du eine lebensbedrohliche Krankheit hast. Es ist keine Kleinigkeit, wenn es in der Ehe kriselt oder in Beziehung, wenn man mit den Kindern überfordert ist, wenn das Konto blinkt. Als Christen, da haben wir auch kein sorgloses Leben gepachtet, so nach dem Motto, vertraue Gott nur, dann wird alles schick und schön. So ist es nicht, das wäre eine Lüge. Im Himmel wird es mal da so sein, wenn wir bei Gott sind nach diesem Leben. Aber hier in der Welt haben wir Angst. Wir werden krank, wir sind auch mal traurig, wir sind enttäuscht von dieser Welt. Und als Christen sollten wir realistisch dieser Wahrheit ins Auge sehen, die uns auch immer wieder in der Bibel geschildert wird, dass Menschen, auch Christen, in so Situationen kommen. Wenn wir all den Sorgen glauben, die die Medien an uns rantragen, dann kann man auch regelrecht an dieser Welt verzweifeln. Aber Jesus sagt schon, die Welt ist so, das wird nicht besser, bis es irgendwann mal einen großen Knall gibt und er die große Abrechnung macht. Aber die große Frage lautet doch, wenn ich in so einer Situation bin, worauf sehe ich denn, wo richte ich mein Augenmerk hin? Die Jünger, die haben zuerst nur die Wellen vor Augen gehabt und sie haben sich den Worst Case, den schlechtmöglichsten Fall ja ausgedacht, also dass sie umkommen. Sie haben es geschrien, Vers 24, wir kommen um, wir hauen in den Sack oder wie auch immer man dann sagt. Und so geht es mir auch manchmal, auch als Pastor, dass ich sage, ich schaffe das nicht. Das überfordert mich jetzt. Da bin ich mit meinem Latein am Ende. Was soll ich denn machen, wenn ein Sturm kommt? Mit einem Eimer Wasser schöpfen? Als ich letzten Sonntag eine Abmahnung von so einem Anwalt im Briefkasten hatte bei uns in der Gemeinde, da war ich richtig verzagt. Denn eine hohe Geldbuße und ein drohendes Gerichtsverfahren, nur weil man irgendwo mal ein Bild auf die Homepage gesetzt hat, das macht jemand wie mir tatsächlich Angst. Ich hasse Anwälte oder Bürokram, das ist alles nicht meins. Oder wenn ich dann auch von einer lieben Schwester gehört habe, dass die Ärzte ihr eine schlechte Prognose geben, dann sage ich mir auch, ja, was kann ich denn da machen? Ich bin da überfordert. Ich sehe auf die Wellen, auf diese Ängste und ich kann nichts tun. Ich schaffe das nicht. Aber so wie die Jünger mit ihrem Latein am Ende waren, so habe ich dann auch den Blick auf Gott haben können und Hilfe gesucht. Als die Jünger von den Wellen und ihren eigenen Möglichkeiten weggeschaut haben, endlich gesagt haben, Jesus ist ja auch noch da im Leben. Der schläft ja nur. Da ist irgendwie Funkstille. Aber der ist ja auch noch da. Da hofften sie auf Jesus. Und Jesus stand dann auf, als sie ihn wachgerüttelt haben. Er stand auf. Und sagte, oh, okay, Sturm, oh, so Situation, okay, ich bedrohte den Wind, sagt er, bedroht den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Mitten in dieser Angstsituation, wo die Kacke am Dampfen ist, da schafft Jesus eine Stille hinein. Ich kenne diese tiefe und mächtige Stille. Das ist dann eine Stille, die ins Herz kommt, wo es vorher noch so Rambampel gemacht hat, wo man nachts nicht schlafen kann, wo das Adrenalin hoch ist. Eine Stille, die ins Herz kommt, wenn ich Gott meine Sorge nicht nur ein bisschen abgegeben habe, sondern komplett gesagt habe, ich gucke nur noch auf dich. Auf dich kommt es an, ich hau hier sonst rein. Und das ist ein Frieden, wo vorher ja nicht ein noch Auswissen ist. Wann hast du zuletzt diese Gotteserfahrung gemacht, dass es bei dir richtig stressig war und du dann, so wie die Jünger, Jesus wachgerüttelt hast, du bist doch auch noch da, wirke du doch, nimm meine Sorgen. wo du erlebt hast, was im zweiten Buch Mose steht, Exodus 14, 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Worauf sehe ich bei Angst und Sorgen, bei Bedrohung, die wirklich da sind? Sehe ich nur auf meine Ängste und Befürchtungen, auf den schlimmsten Fall, der laut Statistik sowieso super selten eintrifft? Oder sehe ich darauf, dass an Bord meines Lebens Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, der im Anfang in der Schöpfung dabei gewesen ist, der als Sohn Gottes mächtiger ist als alle Gefahren und Fragen meines Lebens, als alle Krisensituationen mit Menschen. In dieser Bootsgeschichte, da fürchten die Jünger am Ende Jesus mehr als den Sturm. Sie fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen, oh nicht, oh Sturm, sondern wer ist dieser, mit dem wir hier zu tun haben? Gottesfurcht, mehr Respekt vor Jesus haben als vor den Sorgen. Das ist das, was wir als Christen lernen können, dass wir Jesus ernst nehmen, dass wir uns freuen, er ist in unserem Leben und dass wir uns immer an ihn wenden. Diese Jünger, die hatten ihren Herrn durch diese Notsituation besser kennengelernt, als wenn er irgendwo fromm was predigt. Ja? Da hat er gesagt, wie es funktioniert, und hier hat er gezeigt, wie es funktioniert, dass sie ihm vertrauen, weil er mächtig ist. Gottes größtes Ziel mit deinem Leben, mit meinem Leben ist nicht, dass wir alle sorglos leben, ohne Krankheit und schön alt werden und immer ein volles Konto haben und so, ja? Kein Wohlstandsevangelium, sondern Jesus, sein Ziel mit uns ist, dass wir ihn immer mehr erkennen und durch ihn den Vater erkennen, der uns liebt, der uns gnädig ist, der uns trotz unserer Macken liebt und sich um uns kümmert. So hat es Jesus selbst gesagt, Johannes 6, Vers 29, das ist Gottes Werk, das ist sein Projekt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, an Jesus. Dass ihr Jesus-Erfahrung macht, nicht aus der Konserve, nicht vom Glauben von anderen, sondern in eurem eigenen Leben. Und ich, wenn ich an mein Leben zurückdenke, gerade da, wo die Krisen waren, wo ich am Boden war, da war Gott mir so nahe, viel näher, als wenn alles schick und schön ist und ich ohne Sorgen bin. Und schon allein deswegen gibt es wahrscheinlich auch Sorgen als Grund, dass man immer wieder auch sich an Jesus wendet, an dem Anker festmacht, der Sicherheit gibt. Entdecke doch, dass du mit deinen Ängsten und Sorgen, die du heute mitgebracht hast, dass du nicht allein bist. In deinem Lebensboot ist Jesus. Und wenn er noch nicht eingeladen wurde, dann lad ihn ein, hol ihn an Bord. Er kommt gerne, um dein Leben zu retten. Letzten Sonntag hatte ich dieses Problem mit dem Anwalt und ich habe dann nicht gesagt, was machen wir jetzt, sondern ich habe das hier auch als Gebetsanliegen in die Gemeinde hineingetragen und habe seitdem auch selber für gebetet, habe noch andere beten lassen. Und der Glaube an Jesus hat mir auch Mut gemacht, mich nicht zu verstecken, sondern mir bei externen Anwälten, beim Krishona Gemeinschaftswerk, bei unserer Gemeindeleitung Hilfe und Rückendeckung zu holen, damit wir die Sache klären. Und es wurde eine Lösung gefunden. Wir können die Sache beiseite legen. Und nun habe ich wieder Frieden mit der Sache und ich danke Gott dafür. Denn all diese Unterstützung von außen ist nicht selbstverständlich. Und das hat mir gezeigt, man kann vor Konflikten weglaufen. Vor diesen Ängsten kann man sagen, oh nein, nein, ich verstecke mich hinter der Bordwand. Und das habe ich in meinem Leben immer wieder auch gemacht, dass ich mich versteckt habe, dass ich Konflikte nicht ausgetragen habe, dass ich ein Angsthase war. Aber Jesus macht uns Mut, den Wellen ins Auge zu sehen, den Ängsten ins Auge zu sehen und mit seiner Hilfe das zu lösen. Das Paradebeispiel für einen Umgang mit Problemen, also wo man das so beiseite schiebt, ist dann Jona, zweite Geschichte, der Prophet Jona im Alten Testament. Und da haben wir den zweiten Aspekt, was treibt dich an? Der Prophet Jona, der lebte in einer Zeit, in der das Fehlverhalten der Könige Israels das Gericht Gottes auf sich gezogen hat. Also das Volk Israel hat Stress mit den Nachbarvölkern bekommen, Nachbarn wie dem Assyrischen Reich, die sind also Feinde geworden. Und genau zu diesen Feinden, da schickte Gott nun den armen Jona hin als Propheten nach Ninive im heutigen Irak, bei Mosul ist das heute, und damit mitten in die Höhle des Löwen. Statt gehorsam nach Osten zu ziehen, schlägt Jona genau die entgegengesetzte Richtung ein. Er flieht also. Ja? Wenn Gott dir irgendwie einen brennenden Busch und sagt, hier, du fährst jetzt nach Haslem, in die Kuzer Straße Nummer 5 und sagst dem Menschen dort, Gott hat dich lieb, häng dich nicht auf. Ja? Und du machst das nicht und statt Haslem fährst du nach Pasewalk. Dann muss Gott dafür sorgen, dass du irgendwie nach Haslem kommst. Statt gehorsam nach Osten zu ziehen, Jona geht also Richtung Meer. Statt davon getrieben zu werden, oh, Gott hat einen Auftrag für mich, flieht er vor diesem Auftrag, denn er befürchtet schon das, was dann später Wirklichkeit wird. Er soll eine Drohpredigt halten, die Leute sollen umkehren zu Gott. Und ja, er hat es schon geahnt, Kapitel 4, da steht, es verdross Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist genau das, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Also der wusste schon, wenn ich da hingehe nach Haslem oder nach Ninive, dann würde das diese Feinde, die er da hatte, zur Umkehr bringen. Jona, er flieht vor einer Konfliktsituation, er geht in Deckung. Feindesliebe war für ihn, er war ziemlich nationalistisch, ich will nicht sagen Ausländerfeind, aber zumindest die Assyrer hat er nicht gemocht. Und das war für ihn einfach zu viel, dass Gott ihn genau dahin schickt, zu diesen Feinden. Aber wer mit Gott unterwegs ist, der wird immer wieder auch auf die Probe gestellt. Denn ein Mensch, der von Gott ja begeistert ist, der soll nicht so bleiben, wie er ist, sondern verändert werden in etwas Besseres. Ich denke, dass wir auch oft von Gott dazu herausgefordert werden, über unseren Schatten zu springen. Und dass jeder Streit und jede Sorge und jede Krankheit, dass das einen Sinn hat, weil es uns eben auch näher zu Gott bringen soll. So wie Jona versuchen wir manchmal den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dann hauen wir erstmal ab, wenn die Luft brennt. Nur weit weg von den Problemen. Einfach nicht drüber nachdenken, was komplett anderes machen, ignorieren. Statt Buße zu tun, also umzukehren und neu zu denken, da klammern wir uns an ein ausweichendes Verhalten. Und ich merke das auch, wenn ich ein unbequemes Gespräch habe, dann zögere ich das heraus, bis der Termin ist oder mache erst mal was anderes, womit man sich beruhigen kann. Wenn ich einen Konflikt scheue, dann zögere ich den Anruf, den Termin heraus. Statt das Problem anzugehen und darüber nachzudenken, lenke ich mich lieber ab, tue Dinge, bei denen ich mich sicher fühle. Da suche ich mir auch keine Hilfe, weil wenn jemand mir hilft, dann muss ich ja auch mitmachen und das Problem lösen. Jona, er flieht vor seinem Auftrag über das Meer und es treibt ihn dann regelrecht weg. In dieser Situation, da muss Gott dann eingreifen. Wenn man nicht nach Haslem will oder nach Ninive, dann muss Gott eingreifen. Und so lässt Gott neues Leid zu. Jona ist auf dem Schiff, es kommt ein Sturm und damals zu diesen Zeiten gab es noch nicht richtig super seetüchtige Schiffe. Also die sind am Ufer lang gefahren, aber das große offene Meer war zu der Zeit noch nicht denkbar. Und manchmal ist das eben auch so, dass Gott bei uns so einen Sturm schicken muss, uns eine Wand, gegen die wir laufen müssen, erstmal bringen muss, damit wir umkehren. Denn so wie Jona haben wir auch nicht immer die gleichen Ziele wie Gott. Gott hat gute Ziele mit unserem Leben, aber wir laufen manchmal weg davon. Wir sollen liebevoll sein, wir sollen selbstlos sein, wir sollen Menschen ja von ihm erzählen und wie oft tun wir das gerade nicht. Immer wieder zielen unsere Pläne und Gottes Pläne in eine entgegengesetzte Richtung und da ist es nur gut, dass Gott uns kennt. Sprüche 21, Vers 2. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht, Aber der Herr prüft die Herzen. Jeder denkt, er ist auf dem richtigen Weg. So wie ich das mache, passt das schon. Aber Gott prüft die Herzen und auch die Wege, ob sie wirklich an ein gutes Ziel führen. Und darum lässt Gott eben immer wieder auch Stürme und Ängste zu, so wie bei Jona. Jona ist nicht irgendwer gewesen, sondern der war eben ein Mensch, der sich als Prophet ja für Gott entschieden hatte. Gottes Weg will ich gehen. Und wenn du dich Christ nennst, wenn ich mich Christ nenne, dann haben wir Gott ja ebenfalls die Erlaubnis gegeben, die Richtung vorzugeben in unserem Leben. Und darum tust du dir und allen anderen keinen Gefallen, wenn du vor dem wegläufst, was Gott von dir will. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gott will, dass wir das Böse meiden und mit Gott und Menschen reinen Tisch machen. Vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das erwartet er von uns. Und wenn wir das nicht tun, was Gott fordert, dann kann es uns auch wie David gehen im Psalm 32. Er sagt, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, da verschmachteten mir meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand, die lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Und darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Wenn wir mit Sünde beladen sind, dann kann das richtig psychosomatisch in unseren Körper gehen, uns niederdrücken, depressiv machen. Gott will, dass wir Lasten loslassen, dass wir Lasten ihm geben, dass wir ihm wie Kinder vertrauen und uns nicht unnötig sorgen. Und das müssen wir immer wieder lernen. Und weil wir das eben so wie Jona nicht gerne, manchmal nicht freiwillig lernen, muss Gott uns eben auch zwingen und in die richtige Richtung bringen. Er lässt Stürme zu und Sorgen und Lebensfragen. Ich zum Beispiel lerne das gerade neu, Gott in Sachen Geld zu vertrauen. Ich bin jetzt 15 Jahre hier in meiner alten Heimat Ostdeutschland und von diesen 15 Jahren hatte ich 12 Jahre lang kein geregeltes Einkommen. Habe nur von diesen Trauerreden mehr oder weniger gelebt. Und im Sommer, wenn man in Urlaub fährt, gibt es keine Reden und kein Einkommen. Und trotzdem musst du deine Miete zahlen. Und deswegen sind die Urlaubszeiten für mich immer auch so ein bisschen depressiv gewesen, ein bisschen herausfordernd, weil man ja nicht weiß, ob man durchkommt und ob das, was man beiseite gelegt hat, reicht. Und obwohl ich nun eine gute Stelle hier als Pastor habe, vielen Dank auch für alle Unterstützung, gibt es diese Sorgen in der Urlaubszeit immer noch, weil ich mich auch so dran gewöhnt habe in den Jahren. Und dieser Urlaub ist jetzt die letzten, ne, mach mal 3 Wochen Urlaub nach der Corona-Zeit, wo alles teurer geworden ist. Das war also ordentlich teuer und meine Rücklagen sind bei der aktuellen Wirtschaftslage dann auch noch eingeschmolzen und das hat mich dann echt gedrückt und genervt. Und das ist genau die Baustelle, ja, wo Gott an meinem Herzen arbeiten musste. Denn erst als ich auch im Urlaub diese Sorgen denn Jesus abgegeben habe und habe gesagt, ey, du kannst mich doch versorgen, das wird doch schon. Ja, du bist doch da. Wird schon. Erst dann konnte ich auch den Urlaub genießen und auch positiver sehen. Ich war vorher also auf einem Pfad, wo ich mir Sorgen gemacht habe, weil ich jahrelang mir in dieser Jahreszeit Sorgen gemacht habe. Aber weil ich dann die Sache Jesus gebracht habe, konnte ich den Pfad verlassen und in eine andere Richtung gehen. Und das ist dann nicht mehr ein Sorgenpfad, sondern ein Glaubenspfad, dass man sagt, hey, ich vertraue dir, Jesus, du wirst mich schon versorgen und wir genießen jetzt den Urlaub, zahlen können wir später. Annegret hat eine andere Baustelle, die hat viel mit Krankheit zu tun, die meisten von euch wissen das, im Urlaub war nicht alles Sonnenschein. Ne? Sie hat 2 Wochen lang Blasenentzündung gehabt, richtig schmerzhaft, dann wurde das abgelöst von Kieferschmerzen und jetzt wurden die Wurzeln gezogen. Und deswegen ist jetzt sediert für Tage und heute nicht da. Aber genau das ist bei ihr wieder die Baustelle, an der sie lernt, Jesus zu vertrauen. Auch wenn sie gerade nicht gesund ist, zu vertrauen, Gott wird sie schon nicht hängen lassen. Gott wird Hilfe ihr schon geben. Gott wird auch da ein gewisses Maß an Heilung geben und Weisheit. Was ist bei dir die Baustelle, wo du Angst hast? Bist du angetrieben davon, nach Gottes Zielen zu leben, dass du Menschen liebst und auf Gottes Liebe hinweist, oder versuchst du, so wie Jona, auch eher deinen eigenen Weg zu gehen, dir deine eigenen Sorgen zu machen? Und folgst du vielleicht sogar dieser Spirale von Sorgen, wo du denkst, das wird ja nie wieder gut? Vielleicht wunderst du dich sogar, warum dir aktuell so viel Wind gegenweht. Die Jona-Geschichte soll uns eines deutlich machen, dass Gott weiß, wer wir sind und dass Gott gute Wege hat, wo er uns hinbringen will, wo wir auch eine Funktion haben, wo wir eine Frucht bringen können in seinem Willen. Er meinte es gut mit den Menschen, er meinte es gut mit Jona, denn den hat er nicht einfach im Stich gelassen und bestraft, sondern er hat einen Walfisch geschickt, als der über Bord gegangen ist, der Jona. Da wurde er vom Walfisch verschluckt und konnte dort überleben. Später hat Gott eine schattige Pflanze wachsen lassen, also immer wieder Gnade mitten in dieser Zeit. Und Gottes Liebe und Gnade, die gelten dann eben auch für die Menschen in Ninive oder die Menschen, die heute noch fern von ihm sind und die eine Korrektur brauchen, um Gott zu erkennen. In allen Lebenslagen sollen wir lernen, Gott zu vertrauen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, dass der Glaube eben auch oft mehrere Menschen betrifft, eine Glaubensgemeinschaft. Und das ist der letzte kurze Punkt. Stecke ich andere mit meinem Glauben oder mit meinem Unglauben an? Beides ist sehr, sehr ansteckend. Dazu gehen wir nochmal ins Alte Testament, 4. Mose, Kapitel 13. Da geht es um die Kundschafter, die das gute Land, das versprochene Land auskundschaften sollen. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, die sprachen: Nee, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten. Und sie sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, das frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das darin ist, das sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Die 12 Kundschafter, die dieses versprochene Land durchwanderten, die kehren also heim. Da gibt es diese 2, Josua und Kaleb, die haben das wie Merkel gemacht. Wir schaffen das, mit Gottes Hilfe, wir schaffen das. Ja? Und die anderen 10 Kundschafter, die waren aber anders gepolt, die waren auf einem anderen Weg. Sie verbreiteten ihren Unglauben wie ein Virus. Und sie sagten: Nein, ach ne, wir schaffen das nicht, Vers 31. Sie haben sogar Schauergeschichten erfunden, nur damit sie nicht in den Krieg ziehen müssen, ja, als Ausrede. Vielleicht haben sie sich selber auch wirklich als Heuschrecken gesehen, so klein, aber aus anderen Texten geht hervor, dass in dem Land Kanaan die schon richtig Angst hatten vor Israel, also die hatten schon Respekt, also eine ganz falsche Selbstwahrnehmung. Mit ihrem Unglauben infizierten sie das ganze Volk Israel. Und statt gemeinsam im Glauben den nächsten Schritt zu gehen, musste eine ganze Generation 40 Jahre lang eine Extrarunde durch die Wüste drehen, nur weil diese 10 alle anderen angesteckt haben. Glauben und Unglauben wirken also ansteckend, auch in unserer Gemeinde. Ob wir Jesus zutrauen, dass er mit der Stadtmission etwas machen kann, etwas Gutes, etwas Helles für diese Stadt, dass wir Menschen dienen können, dass wir Gottes Liebe verkörpern, hineingeben in die Stadt, dass wir wachsen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott Menschen dazu gibt, die sich hier wohlfühlen, eine Heimat finden bei Jesus und bei uns. Glauben wir das? Oder sagen wir: Ach nee, das hat doch alles keinen Sinn. Das ist beides ansteckend. Und so wie du mit anderen über unsere Gemeinde redest, über den Jesus, der unser Herr ist, der lebt, so steckst du die Gemeinde in die eine oder die andere Richtung an. Willst du ein Mensch sein von daher, ganz bewusst, der anderen Mut macht, Gott zu vertrauen? Willst du sie ermutigen, für sie beten, auf dem Weg begleiten, dass das, wovon wir hier auch träumen, dass Gott hier Wunder tut, dass Gott hier eingreift ins Leben von Menschen, in unser Leben und in das Leben der Prenzlauer. Wollen wir das? Sind wir offen dafür? Wollen wir darum beten? Wollen wir uns dafür einsetzen? Ich habe das in der letzten Zeit erlebt, in der letzten Woche, Ermutigung durch Geschwister aus dieser Gemeinde, eben nochmal diese Anwaltskiste, die Gemeindeleitung hat Verständnis gezeigt, stand hinter mir, hat mich ermutigt, auf Gott zu schauen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig und sehr, sehr kostbar. Vielen Dank dafür. Auch das Krishoner Gemeinschaftswerk, die waren verständnisvoll und so konnten wir das alles beilegen. Es tut so gut, wenn man Ermutigung bekommt und man braucht das, auch wenn man so stark ist und so fröhlich. Man ist oft nicht so stark und nicht so fröhlich. Wir brauchen das alle, dass einer dir auf die Schulter klopft und sagt, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Kann ich irgendwas für dich tun? Als Christen sollen wir einander helfen, auf Jesus vertrauen. Epheser 5, Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dazu berufen, anderen Mut zu machen, auch wenn sie Ängste und Krankheit und Sorgen haben, weil wir in dieser Welt leben. Wir sind doch nicht allein, wir sind eine Gemeinschaft. Kümmern wir uns umeinander, stecken wir andere mit Gutem an, tun wir den anderen Gutes, dass sie hier in der Stadtmission, in unserer Gemeinde, ja, auftanken können, wie bei einer Tankstelle, wo der Liter Sprit 0 Cent kostet, weil man es geschenkt bekommt. Statt Pessimismus und Vorurteilen wollen wir hier im Namen Gottes Menschen mit hoffnungsvollen Augen sehen. Niemand ist hoffnungslos, niemand. Bei Gott ist immer noch die Chance zum Neubeginn. Bleiben wir also wie die Jünger im Sturm nicht bei den Problemen und Ängsten unseres Lebens stehen, sondern wenden wir uns an den lebendigen Gott. Laufen wir vor den Konflikten nicht weg, so wie Jona, sondern lassen wir uns darauf ein, dass Gott gute Wege mit uns hat. Und nehmen wir andere auch auf dem Weg des Glaubens und der Ermutigung mit. Dann werden wir Jesus noch tiefer kennenlernen und wir werden im Glauben reifen. Und das wünsche ich mir für mich, für uns. Amen.